Ich habe mir, als ich über den Zusammenhang von deutscher und islamischer Ideologie nachgedacht habe, folgende Frage gestellt. Sollte es wirklich ein Zufall sein, dass eines der zentralen Werke Said Qutubs, also des Theoretikers des radikalen Islam, denselben Titel trägt wie Heideggers erstmals 1976 erschienene Aufsatzsammlung Wegmarken. Auch wenn die Vermutung, Heidegger habe bei Qutubs erstmals 1962 veröffentlichter Schrift abgeschrieben, reichlich absurd klingt, so lässt sich durchaus nicht von der Hand weisen, dass der Begriff des Weges für beider Denken durchaus ähnlicherweise charakteristisch ist. Auf die gerade im Zusammenhang mit dem Poststrukturalismus häufig vorgebrachte Trennung zwischen dem Nazi Heidegger aus seiner Zeit und dem Philosophen Heidegger nach der Kehre, also Alex hat das vorhin schon gesagt, Kehre sozusagen Heideggers Selbstkritik nach 1945, wo er sich selbst dafür kritisiert hat, dass er noch zu sehr am Menschen gehangen hat, dass er noch zu humanistisch war, und hat er sozusagen diesen Humanismusbrief dann ausgebreitet. Und diese Trennung zwischen dem Nazi-Heidegger auf der einen Seite und dem Philosophen nach der Kehre wird sozusagen von den Poststrukturalisten immer aufgenommen, um zu sagen, na, wir halten es ja nicht mit dem Nazi, sondern mit dem geläuterten oder mit dem antifaschistischen Heidegger, wie es dann teilweise tatsächlich heißt. Genau, und auf diese Trennung, die da oft künstlich aufgemacht wird, hat der Mitherausgeber des Heidegger-Jahrbuchs, Volker Zaborowski, kürzlich geantwortet, und zwar in seinem neuen Buch. Und er sagt, apologetisch, aber durchaus treffend, Zitat, diese scharfe Kontrastierung von Heidegger I und Heidegger II zeigt aus interpretatorischer Sicht aber auch viele Nachteile. Denn zum einen wird mit dieser Gegenüberstellung die Kontinuität von Heideggers Denkwegen nicht ausreichend zur Sprache gebracht. Heidegger ging es nicht um einen radikalen Bruch mit dem in seiner Zeit entfalteten Denken, sondern um eine Vertiefung und Erweiterung. Also es geht darum, ne, Trennung zwischen dem Nazi und dem Philosophen, es ging um eine Vertiefung und Erweiterung, sagt sein Fan. Ja, gut, kann man so stehen lassen. Zaborowski sagt weiter, es gibt aber noch ein zweites Problem der Gegenüberstellung eines Heidegger I auf der einen und eines Heidegger II auf der anderen Seite. Diese sehr verkürzende Darstellung verkennt, dass auch Heideggers Früh- und Spätwerk nicht monolithische Blöcke darstellen, die ohne weitere Probleme als eine geschlossene Einheit dargestellt werden könnten, denn Heideggers Wunsch, die Gesamtausgabe unter das Motto Wege, nicht Werke zu stellen, verdient auch hier Berücksichtigung. Heidegger ist, wie nicht zuletzt viele seiner Buchtitel von den Holzwegen über die Wegmarken bis zu unterwegs zur Sprache zeigen, Wege des Denkens gegangen, sagt Zaborowski. Sehr schön. Vergegenwärtigt man sich, dass Zaborowski den Wegcharakter von Heideggers Denken ausgerechnet dafür anführt, um ihn vor dem Vorwurf des Nationalsozialismus in Schutz zu nehmen, dann zeigt sich, wie postmodern die Heidegger-Rezeption notgedrungen ist. Schließlich gilt ihr Wahrheit in Übereinstimmung mit dem Meister weder im Sinne des Positivismus als eine verifizierbare Aussage, noch im Sinne der kritischen Theorie als ein versöhnter gesellschaftlicher Zustand, sondern als eine Annäherung an das in letzter Instanz immer unbegreiflich bleibende Schicksal. Also Alex hat das ja gerade in immer denselben Wendungen, mit anderen Worten ausgeführt, dieses Schicksal, was dann als Sein, als Differenz, als Diskurs immer in neuen Begriffen und in neuen Varianten ausgeführt wird. Das ist sozusagen, nimmt sozusagen bei Heidegger den Ausgang, dass Wahrheit nur sowas sein kann, wie eine Annäherung an dieses Sein, an dieses Schicksal und nicht etwa die Unterscheidung zwischen wahr und falsch oder so. Der kantische oder traditionelle idealistische aufklärerische Wahrheitsbegriff war für Heidegger immer eine Anmaßung und für seine Schüler schon deshalb grundsätzlich totalitär, weil er Wahrheit vornehmlich im Subjekt anstatt im Sein verortete. Also diese Unterscheidung da kann das Ding an sich und das, was man sozusagen reinlegt in dieses Ding, das kann Heidegger natürlich überhaupt nicht akzeptieren. So sehr Adorno dem Positivismus kritisch gegenüberstand, weil er auf einer Vormacht der gesellschaftlichen Objektivität über die Individuen beharrte, also dem Kapitalverhältnis, so sehr unterscheidet sich Adornos Konzeption der Wahrheit von der Heideggers, weil er mit dem Positivismus zugleich die Erkenntnis teilte, dass Objektivität subjektiv vermittelt ist, also das Kapitalverhältnis als gesellschaftlich produziert ist. Dass es ein Sein geben könnte, das gerade deshalb vernünftig ist, weil es auf der Übereinkunft und dem Bewusstsein der Individuen basiert, anstatt auf einer ontologischen Schickung, war dagegen für Heidegger eine höchst uneigentliche Vorstellung. Und für seine poststrukturalistischen Nacheifer, die wir gerade schon gehört haben, auch. Vernunft soll nicht sein. Insofern, Heidegger ist tatsächlich Wege des Denkens gegangen, um der Lichtung des Seins teilhaftig zu werden. Diese Lichtung, verstanden als Prozess der Offenbarung von Wahrheit, kommt leider nicht drum herum, in dieser Sprache zu reden, wenn man über diese Leute redet. Das ärgert mich auch jedes Mal, aber man muss es auch tun. Also diese Lichtung, verstanden als Prozess der Offenbarung von Wahrheit, kann der Mensch laut Heidegger nicht einfach herbeiführen. Denn das Sein gehe dem Menschen immer schon voraus, der sich zu dessen Wesen nur vortasten könne. Zitat Heidegger: Der Mensch ist der Hirt des Seins. Er gewinnt dadurch die wesenhafte Armut des Hirten, dessen Würde darin beruht, vom Sein selbst in die Wahrnis seiner Wahrheit gerufen zu sein. Dieser Ruf kommt als der Wurf, dem die Geworfenheit des Daseins entstammt. Ja, das ist Heidegger. Und das, was er sagt, ist natürlich wie immer eine Tautologie, oder wie meistens zumindest. Denn Heidegger legt großen Wert auf die Tautologie, dass zwar der Mensch nur dann die Strahlen des Seins abbekommen können, wenn es ihn gibt, logischerweise, dass der Mensch selbst aber nicht der Sinn des Seins sei. Um Sinn geht es Heidegger nicht. Den Satz aus seiner Zeit, da heißt es, nur solange Dasein ist, gibt es ein Sein. Also Dasein ist immer sozusagen das Subjekt, das Individuum, als eine besondere Form des Seienden. Nur solange es Dasein gibt, gibt es ein Sein, steht in seiner Zeit. Und im Humanismusbrief, also nach der Kehre, deutet Heidegger diesen Satz dann so, Zitat: Das bedeutet, nur solange die Lichtung des Seins sich ereignet, übereignet sich Sein dem Menschen. Der Satz sagt nicht, das Sein sei ein Produkt des Menschen. Alle Versuche also, Heidegger als Gesellschaftskritiker oder Ähnliches zu lesen, sind daher von vornherein zum Scheitern verurteilt. Denn Heidegger ging es explizit nicht um die Analyse und Kritik eines gesellschaftlich produzierten Zustandes, sondern darum, diesen Zustand als Schicksal anzuerkennen und sich ihm zu unterwerfen. Nirgends wird dies deutlicher als ausgerechnet in der Schrift über den Humanismus, mit der die große französische Heidegger-Lektüre nach 1945 einsetzte. Also sozusagen der Start, den Startschuss gab für den Poststrukturalismus und die sich explizit gegen Sartre wendet. Alex hat es auch gerade schon mal gesagt, die Selbstkritik, ich war noch zu humanistisch, ist das. Und diese Unterwerfung unter das Schicksal äußert sich da noch deutlicher als in seinem Hauptwerk Sein und Zeit. Noch deutlicher als in seinem Hauptwerk, nämlich sprach Heidegger hier aus, dass das Sein für den Menschen ein Schicksal ist. Zitat: Das Werfende im Entwerfen ist nicht der Mensch, sondern das Sein selbst, das den Menschen in die Existenz des Daseins als sein Wesen schickt. Erst durch diese ontologische Setzung lässt sich der ganze Zynismus des berühmt-berüchtigten Seins zum Tode begreifen. In diesem Theorem, diesem Sein zum Tode, ging es Heidegger nicht darum, wie seine Apologeten behaupten, den Saborowski zitiere ich jetzt nochmal, der sagte, ja, Heidegger ging es eigentlich nur zum Sein, zum Tod ging es darum, den Schrecken über die Unsicherheit des menschlichen Lebens, vor allem in den Materialschlachten und Schützenleben des Ersten Weltkriegs zu verarbeiten, so weit entfernt, sondern es ging nicht Hegel, sondern Heidegger, ganz im Gegenteil darum, das ganze Leben als Vorlauf zum oder für den Tod einzurichten. Zitat nochmal Heidegger, diesmal aus seiner Zeit: Das vorlaufende Freiwerden für den eigenen Tod befreit von der Verlorenheit in die zufällig sich andrängenden Möglichkeiten, so zwar, dass es die faktischen Möglichkeiten, die der Unüberholbare vorgelagert sind, allererst eigentlich verstehen lässt. Das Vorlaufen erschließt der Existenz als äußerste Möglichkeit die Selbstaufgabe und zerbricht so jede Versteifung auf die je erreichte Existenz. Also die Selbstaufgabe ist sozusagen der Ziel, das ist das eigentliche Dasein, darauf soll der Mensch sich ausrichten. Und das kommt natürlich auch dem Poststrukturalismus wieder sehr entgegen, der dann auch immer das Selbst und so kritisiert, dass man irgendwie noch zu sehr am Menschen, am Leben, am Glück, an Vernunft und so festhält. Also man soll sozusagen immer Selbstaufgabe, sich zur Selbstaufgabe hinreißen lassen, damit das Sein ganz abstrakt allgemein eigentlich ist. Wahrheit sei demnach ein Weg, sich selbst aufzugeben und dadurch das Heidegger nennt das dadurch das eigentliche Ganzsein zu erreichen. Ein Ganzsein, das sich psychoanalytisch als Erfüllung der regressiven Sehnsucht des infantilen Charakters dechiffrieren lässt, der wieder eins mit der Natur zu sein bestrebt. Sigmund Freud hat für diese Sehnsucht nur 7 Jahre vor dem Erscheinen von seinem Zeit den Begriff Todestrieb eingeführt. Was bei Heidegger Versteifung auf die je erreichte Existenz heißt, nennt Freud das Realitätsprinzip. Danach ist das Individuum Teil einer Welt, die ihm ein bestimmtes Verhalten abverlangt und Verbote auferlegt, zugleich aber, und das ist sozusagen der Gewinn oder der Überschuss der Zivilisation, zugleich aber gesellschaftlich sanktionierte Möglichkeiten der Triebbefriedigung bereitstellt. Das ist dann nicht völliger Triebverzicht, sondern in zivilisatorischen Grenzen, die das Zusammenleben gewährleisten. Was man natürlich auch wiederum kritisieren muss, diese Grenzen und Zwänge, weil sie eben, weil diese gesellschaftlichen Zwänge natürlich unvernünftig sind und es Zwänge darstellt, die man eigentlich erübrigen könnte, die man abschaffen könnte. Selbst zur Arbeit beispielsweise. Die vollständige Befriedigung aller seiner Bedürfnisse wird dem Individuum in der bürgerlichen Gesellschaft, wie wir alle aus eigener Erfahrung wissen, vollständig versagt. Das hat nicht nur zahlreiche psychische Mechanismen zur Folge, die darauf gerichtet sind, Triebregungen zu sublimieren, sondern ist auch die Basis für gesellschaftliches Zusammenleben, denn das S, also die Triebe, ist grundsätzlich asozial. Zivilisation wird von Freud daher als ein dialektischer Prozess zwischen S und Über-Ich dargestellt, den das Ich, also das Individuum sozusagen, die vermittelnde Instanz im Subjekt, das sich erst aus dem Verhältnis von S und Über-Ich entwickeln kann, vermittelt. Realitätsprinzip und Triebregung befinden sich in einer dauernden Spannung, die der Einzelne nur aushalten kann, wenn er ein starkes Ich ausgebildet hat, wozu der Psychoanalytiker beitragen möchte. Also dass man sozusagen man ist immer in dieser Spannung, dass man Triebregungen hat und sozusagen nach Lusterfüllung verlangt und es aber auf der anderen Seite die Gesellschaft gibt, die einem gegenübersteht, die bestimmte Triebbefriedigungen ausschließt, was nicht völlig unvernünftig ist sozusagen, weil eben die hemmungslose Auslebung der Triebregung, also sozusagen was Tierisches wäre das dann sozusagen, weil das eben auch wirklich nicht zuträglich für gesellschaftliches Leben ist. Aber es geht natürlich darum, sozusagen diese Spannung von Gesellschaft und Triebleben anders zu organisieren. Also da wird es mir zumindest drum gehen. Und man kann diese Spannung, die einen dauernd begleitet, eben nur aushalten, wenn man ein starkes Ich hat, was sozusagen reflektieren kann, was die eigenen Bedürfnisse befriedigen kann, was ich sozusagen auch klar machen kann, welche Wege es gibt, eben doch die Triebe noch zu befriedigen in gewisser Weise, in sublimierter Weise. Und der Psychoanalytiker möchte dazu beitragen, dieses Ich zu stärken. Heideggers Programmatik eines eigentlichen Ganzseins ist gegen dieses Ziel der Psychoanalyse gerichtet, den Einzelnen zu einem gesellschaftsfähigen und vernünftigen zu machen. Im Unterschied zu anderen faschistischen Theoretikern, die die Massen agitieren wollten, zielt Heideggers Existenzialanalyse auf das Individuum ab, das keins mehr sein soll. Er spricht nicht nur zum politisch organisierten Volksgenossen, sondern zu jedem Einzelnen, der mit sich und seiner widersprüchlichen Existenz hadert. Gerade das macht die besondere Gefährlichkeit seines Denkens aus, dass es die vorbewussten oder verdrängten Sehnsüchte eines jeden abruft und an das Unbewusste appelliert. Also an das Unbewusste asozial, müsste man sozusagen formulieren. Das alles geschieht jenseits der Politik, die er dann mit einiger Konsequenz nach 1945 auch als uneigentlich und technizistisch verdammen konnte. Daher rührt auch die Verwunderung darüber, dass Heidegger 1933 plötzlich anfing, politische Reden zu schwingen, also wo er den Führer hat rückreisen lassen. Und noch heute liest man sozusagen immer, das war eigentlich ganz komisch, das war irgendwie eine Verwirrung, dass der Heidegger plötzlich Nazi und politisch geworden ist, aber doch immer so unpolitisch. Aber genau daher rührt eben die Verwunderung darüber, dass er politische Reden anfing zu schwingen, obwohl er doch zuvor als explizit unpolitischer Denker aufgetreten war. Dass er sich sozusagen wirklich an den Einzelnen richtet und nicht im engeren Sinne ein politischer Denker ist, sondern immer das einzelne Individuum anspricht. Und das lässt sich natürlich schlecht in einem Parteiprogramm fassen. Die Politik war für Heidegger tatsächlich nur vorübergehend ein Elixier, um der Seinsvergessenheit entgegenzuarbeiten, Sein Aufruf zur herzustellenden Eigentlichkeit ging sehr viel tiefer, als es bloße Propaganda vermocht hätte. Das Wesen seiner Philosophie besteht darin, den Todestrieb, wie ich ihn gerade entwickelt habe, zu entfesseln. Dafür müssen alle gesellschaftlichen Schranken fallen. Der Einzelne hat nur noch der Angst zu gehorchen. Und was in der kritischen Theorie denunziert wird, will Heidegger zum Prinzip adeln, die im Spätkapitalismus allgegenwärtige Existenzangst. Heideggers Programm ist Ausdruck seines persönlichen, gleichwohl verallgemeinerbaren Wahns. Die für die nachbürgerliche Gesellschaft kennzeichnende Ich-Schwäche lässt die primären Triebregungen völlig unkontrolliert und unverfeinert an die Oberfläche treten. Ihre produktive Potenz verkehrt sich in eine ausschließlich destruktive Kraft. Insofern ein Trieb, wie Freud festhält, ein, Zitat, dem belebten organischen innewohnender Drang zur Wiederherstellung eines früheren Zustandes ist, kann Freud auch folgern, nochmal Zitat, das Ziel alles Lebens ist der Tod. Klingt erstmal sehr nach Heidegger, ist es aber nicht. Er führt weiter aus, also Freud, irgendeinmal wurden in unbelebter Materie durch eine noch ganz unvorstellbare Krafteinwirkung die Eigenschaften des Lebenden erweckt. Die damals entstandene Spannung in den vorhin unbelebten Stoff trachtete danach, sich abzugleichen. Es war der erste Trieb gegeben, der zum Leblosen zurückzukehren. Das ist sozusagen Freuds Formulierung des Todestriebs und da fallen die Parallelen zu Heidegger, denke ich, sind offensichtlich. Dieses Hinstreben zur Eigentlichkeit, zum radikal unbestimmten Sein. Und das radikal unbestimmte Sein ist natürlich das Nichts und in letzter Hinsicht der Tod. Und das formuliert Freud eben als einen Trieb, als ursprünglichen Trieb, zum Leblosen zurückzukehren, weil natürlich, das ist die Logik, Freud ist ja immer sehr logisch, das ist das Schöne, weil natürlich diese dauernden Spannungen und Ansprüche, die das Triebleben anmeldet, dazu führen, dass das Individuum sich nach Harmonie sehnt und letztlich, also vollständige Harmonie kann das Ich natürlich nur bekommen, wenn das Triebleben völlig ausgeschaltet ist, was den Einzelnen da immer so belästigt und deswegen sozusagen ist der erste Trieb gegeben als Todestrieb, als Rückkehr zur Natur, als völliges Einswerden mit der Natur, wieder Erde werden sozusagen. Im Zuge der Sozialisierung des Individuums entstehen allerdings laut Freud auch Gegenkräfte, die sogenannten Ich-Triebe, die auf die Überlebenssicherung ausgerichtet sind. Und anders als bei Heidegger ist bei Freud das natürlich der Grund der Hoffnung oder das, was er sozusagen stärken will, diese Überlebenssicherung will er eben stärken, dass man eben nicht diesen regressiven Todestrieb verfällt. Und indem Heidegger genau diese Gegentriebe, diese Gegenkräfte denunziert, arbeitet er dem Todestrieb zu. Insofern Heideggers Kritik der Seinsvergessenheit sich gegen das Mann, also die Öffentlichkeit, richtet, präsentiert sie sich als nonkonformistisch. Sie ist scheinbar eine besonders fundamentale Form der Herrschaftskritik, wobei Herrschaft vollständig mit Künstlichkeit, Technik und Entfremdung gleichgesetzt wird. Das Menschengemachte sei die Wurzel allen Übels und es müssten radikale Wege gefunden werden, an die Stelle des Menschlichen das Sein selbst zu setzen. Vergegenwärtigt man sich nun die hohe Abstraktionsstufe des Begriffs Sein bei Heidegger und ruft sich zugleich in Erinnerung, dass Heidegger mit seiner Ontologie eine Art Gegentheologie entworfen hat, so lässt sich diese Gegentheologie mit der Programmatik eines anderen Fundamentalkritikers vergleichen, nämlich mit dem anfangs angesprochenen Zeitgetupp, mit dem ich mich jetzt noch ein bisschen beschäftigen will. Slan, da muss ich sofort los, doch hier. Kutub, der 1948 als mit westlichen Ideen durchaus sympathisierender Literaturkritiker mit einem Stipendium des ägyptischen Kultusministeriums einen Forschungsaufenthalt in den USA begann, brauchte keine 2 Jahre, um sich radikal gegen seine einstigen Anschauungen zu kehren. Ausgerechnet im liberalen Amerika wurde Kutub zu dem islamischen Ideologen, als der in der muslimischen Welt bis heute geschätzt wird. Und zwar wirklich geschätzt wird. Also ich erinnere mich an einen Tag in der Uni in Köln, wo ich studiert habe, wo dann da gab es eine islamische Hochschulgruppe, die haben so einen Büchertisch gemacht und ich gucke da zufällig drauf und dann liegen da wirklich mehrere Bücher von Said Kutub drauf und noch so ein paar rassentheoretische Bücher hatten sie auch und so. Aber Said Kutub sozusagen war wirklich prominent vertreten auf diesem Tisch. Und wenn man sozusagen in arabischen Ländern in Buchläden geht, da ist Said Kutub gehört auch zur Standardausstattung. Also der Peter Sloterdijk der Arabiens oder so. Als Kutub wegen seiner Mitgliedschaft in der Muslimbruderschaft 1954 für 10 Jahre ins Gefängnis kam, nutzte er die Zeit zur Abfassung radikaler Schriften wie der Ma'alim Fi Tariq, zu Deutsch der Wegmarken, ich hatte es anfangs gesagt, sozusagen derselbe Titel wie bei Heidegger. Und da hatte ich ja versucht, diesen Wahrheitsbegriff über den Begriff des Weges zu erklären. Diese Mao-Bibel der islamischen Religion, wie der Islamwissenschaftler Andreas Meyer das mal genannt hat, enthält die Grundsätze einer postmodernen, radikal-islamischen Ideologie. Und der Begriff postmodern ist an dieser Stelle ohne Frage erklärungsbedürftig. Schließlich bezieht sich Kutub aus naheliegenden Gründen nicht explizit auf postmoderne Theoretiker. Und dennoch würde ich sagen, oder will ich jetzt auch gleich versuchen zu beweisen, wie man so schön sagt, gehört sein Programm in die Entstehungsphase der Postmodernen. Obwohl scheinbar in einem völlig anderen gesellschaftlichen und kulturellen Raum operierend, flogen Kutub wie von Zauberhand gestreut dieselben Gedanken zu wie den Ideologen im Westen. Die von dem ehemaligen Nixon-Berater und evangelikalen Christen Charles Colson geäußerte Ansicht, Kutub habe fleißig Heidegger und auch schon Derrida rezipiert, ist da, ob sie nun stimmt oder ins Reich der Legenden gehört, nicht einmal ausschlaggebend. Also es gibt andere islamistische Theoretiker wie Ali Shariati aus dem Iran, der sozusagen wirklich Foucault auch gelesen hat, ganz explizit und umgekehrt. Also das gibt es schon auch, aber ob Kutub, Derrida und Heidegger wirklich rezipiert hat, ist eigentlich gar nicht so entscheidend. Denn diese Rezeption, sollte es sie gegeben haben, ist nicht der Grund dafür, dass Kutubs Gegenaufklärung so sehr nach der europäischen klingt. Denn die absolute Trennung zwischen Orient und Okzident, Abendland und Morgenland, erweist sich gerade in Bezug auf die Intellektuellen, die oftmals, wie auch Kutub oder auch andere, oder auch zum Beispiel Al-Qaida-Mitglieder, dem aufgeklärten, europäisierten Bürgertum entstanden, als ideologisch. Kutub wie Heidegger partizipierten an derselben Welt, beide erlebten in den 20er Jahren die politische und ökonomische Krise des Modells bürgerliche Gesellschaft und beide entschieden sich dafür, am Kampf gegen den dekadenten Westen mitzuarbeiten. Doch freilich ist Kutubs Ideologie zugleich vor dem Hintergrund islamisch geprägter Gesellschaften zu begreifen, anstatt sie einfach mit dem Nationalsozialismus, der ebenfalls natürlich auf genuin deutschen politökonomischen Voraussetzungen beruhte, zu identifizieren. Die globale Gegenaufklärung ist also, wie Georg Lukács das mal genannt hat, unter dem Gesichtspunkt der Totalität zu betrachten. Aber diese Totalität, diese Ganzheit, also dieser allumfassende Begriff der Gesellschaft, diese Totalität ist in sich keine starre Einheit, sondern realisiert sich immer nur durch die wertförmige Vermittlung heterogener Bewegungen, also wie Marx es genau im Kapital auch beschreibt, als prozessierender Wert, der sich durch Metamorphosen bewegt, verwandelt und doch sich immer gleich bleibt. Der Wert als reale und zugleich scheinhafte gesellschaftliche Synthesis oder Vermittlung oder der Zusammenhang vereint Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit, Universalität und Partikularität zu jenem fragilen Gebilde, das euphemistisch Welt genannt wird. So kommt es, dass einerseits der Islam als rückständige Kultur erscheint, weil er zahlreiche Elemente der Vormoderne gewaltsam konserviert, und andererseits diese Rückständigkeit, diese vermeintliche, die nur aus der Perspektive des Fortschritts, also der bürgerlichen Revolution, als solche bestimmt werden kann, plötzlich zum Allermodernsten werden kann. Denn der Islam hat ja ohne Zweifel als Ideologie in den letzten Jahrzehnten, müsste man sagen, vielleicht seit der iranischen Revolution, an Attraktivität offensichtlich gewonnen. Sowohl wenn man sich Konvertitenzahlen anguckt, als auch vor allem, das ist noch viel wichtiger, in der muslimischen oder arabischen Welt selber, wo plötzlich immer mehr Leute sich als Muslime definieren, obwohl das eine Zeit lang eben auch nicht so wichtig war und das sozusagen die arabische Welt eine Zeit lang viel säkularer war, als es heute war. Insofern ist diese Rückständigkeit auf einmal plötzlich eben sehr modern. Der Islam, verstanden hier nicht als Religion, sondern als spezifische Konfiguration kapitalistischer Vergesellschaftung, ist nur dem Schein nach das Abstrakte gegenüber der bürgerlichen Gesellschaft. Tatsächlich stellt er eine pervertierte Form des bürgerlichen Ideals vom einfachen und gerechten Leben im Kreise der Familie abseits vom allmächtigen Staat dar. Die klassisch-liberale Staatsangst ist insofern dem islamischen Racketwesen näher, als es den Anschein hat. Während jedoch erstere, also die liberale Staatsangst, im historisch entstandenen Vertrauen auf die vermittelnde Funktion des Marktes gründet, weshalb auch jede Erschütterung dieses Vertrauens direkt in die Arme des Staates führt, der das Vertrauen wiederherstellen soll, ist zweiteres, also das islamische Racketwesen, der gleichermaßen durch die mangelnde industrielle Konkurrenzfähigkeit objektiv erzwungene, wie subjektiv bejahte Versuch, die krisenhafte Herrschaft der Vermittlung durch den Rückgriff aufs Archaische zu bannen. Dementsprechend ist jedoch das Archaische selbst durch das Allermodernste, nämlich den Wert oder das Kapitalverhältnis allgemeiner ausgedrückt, vermittelt und erweist sich damit als Fiktion, die durch immer radikalere Interpretation von Allahs Wort authentisch zu machen versucht wird und nur in der Vernichtung der prospektiven Feinde des Gegenprinzips zu sich selbst kommen kann. Dieser Prozess der Authentifizierung ist dabei nichts anderes als eine Modernisierung des Islam, was die ersten Islamisten, nämlich die modernen Salafisten, auch selbstbewusst eingestanden haben. Also die radikal-islamische Ideologie ist deswegen, meine ich, eben nicht irgendwie altbacken oder vormodern oder so, sondern es ist ein moderner Archaismus, der ein Rückgriff und eine Erneuerung und eine Aktualisierung von einer Fiktion der Vergangenheit, die sich aber durch die Vermittlung, durch den Wert daraus speist. Also sozusagen die islamischen Länder, da muss erstmal die soziale Lage so herrschen, wie sie jetzt herrscht, damit man diese Form des radikalen Islam, wie sie heute herrscht, daraus verstehen kann. Man kann es nicht einfach aus Mohammeds Tagen oder so ableiten. Es ist hier eine negative Dialektik am Werk, die nicht etwa darin besteht, dass die Barbarei äußerlich in die Zivilisation eindringen würde, wie die fremdenfeindlichen Islamisierungsgegner meinen, dass der immer Islamisierung hat, die islamisieren hier alles, kommen da aus dem Osten hin und machen unser Abendland kaputt. So ist es nicht, sondern darin, dass die Zivilisation selbst ihren eigenen Tod, die Gräber hervorbringt. Und damit meine ich auch nicht, das muss man jetzt auch nochmal zur Abgrenzung sagen, so wie es dann konkret oder so dann oft heißt, ja, der Westen, der hat ja die Mujahideen in Afghanistan unterstützt und Israel hat die Hamas gegründet oder so, heißt es dann immer. Das meine ich dann natürlich nicht, denn diese Gründung oder diese Unterstützung beispielsweise der Mujahideen in Afghanistan ist ja zu dem Zweck geschehen, die sowjetischen Feinde des Westens sozusagen zu bannen. Und abgesehen davon hat sich die Politik Amerikas da ja auch einigermaßen, ja, doch, teilweise, ja, kurzfristig radikal geändert. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Dieses Hervorbringen der eigenen Totengräber durch den Westen besteht darin, dass sich die gesellschaftlich produzierten Zivilisationsmythen organisieren, um der dem Westen notwendig inhärenten Widersprüchlichkeit in Chaos zu machen. Daher ist die Gegenaufklärung nicht nur eine höchst moderne, sondern auch eine globale Bewegung. Nicht jeder dieser depravierten Krieger muss sich dem Islam anschließen. Es gibt durchaus säkulare Alternativen, also Neonazis, First-Aktivisten, Anti-Imperialisten. Aber je näher man hinschaut, desto mehr fällt auf, wie sehr sich diese konkurrierenden Bewegungen gleichen. Und man kann das sogar auf personeller Ebene sehen. Also ein gutes Beispiel ist Horst Mahler, der als RAF-Anwalt begonnen hat, bekanntlich, also als linker Anti-Imperialist. Dann wurde er einige Zeit später Chefideologe der NPD und Mahler hat dann wieder mit dem NPD-Chef Udo Vogt 2002 beispielsweise an einer Tagung der radikal-islamischen Hizb ut-Tahrir teilgenommen. So schließt sich der Kreis. Oder anderes Beispiel, die antiimperialistischen Zellen, das war so eine linke Kleinterrorgruppe, kann man sagen, die sind dann ein paar Jahre später einfach alle zum Islam übergetreten, weil denen das irgendwie konsequenter erschien. Anderes Beispiel, die vegane Hardline-Bewegung in Amerika, ich weiß nicht, wer das kennt, das sind so Veganisten. Sean Mutaki, der auch Islamist geworden ist, konsequenterweise. Und natürlich auch sozusagen die postmodernen Theoretiker, da hat Alexa schon was zu gesagt, eben auch die Hamas für eine emanzipatorische Bewegung halten zum Beispiel. Es passt sozusagen zusammen. Schließlich sind sie alle als modernisierte und damit tendenziell miteinander kompatible Varianten einer spezifischen Tradition zu begreifen. Zu sagen, Kutub habe nichts mit dem ursprünglichen Gedanken des Islam zu tun, ist deshalb ebenso verkehrt, also ich betone das nochmal, dass ich das genauso verkehrt finde, zu sagen, ja, der Islamismus hat ja nichts mit dem eigentlichen Islam, der eine Religion des Friedens ist oder so zu tun. Das ist natürlich genauso Quatsch, natürlich hat er was damit zu tun, die kennen den Koran schon. Aber es ist genauso verkehrt wie die umgekehrte Aussage, er vertrete den authentischen Islam. Vielmehr verhält es sich so, dass das, was ich als Kern des Islams charakterisieren würde, also da bin ich durchaus Essentialist, ja, als Kern des Islam, also Koran, Sunna, Sira, Hadith, Scharia, also diese ganzen Rechtswerke oder auch die Heiligen Schriften, die Berichte über den Propheten, worauf sich ausnahmslos alle islamischen Bewegungen und Sekten beziehen. Vielmehr verhält es sich so, dass dieser Kern des Islam immer in bestimmte politökonomische Verhältnisse eingebettet ist, die vor allem seit der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise in immer krasseren Widerspruch zur mohammedanischen Weltanschauung traten. Denn der Islam wurde natürlich nicht in kapitalistischen Verhältnissen gegründet, wie wir alle wissen, sondern in der Wüste Arabiens. Der Kapitalismus setzte sich nicht wegen, sondern trotz der Scharia durch, die bekanntlich in islamischen Ländern so weit angepasst werden muss, dass sie wenigstens halbwegs der für den Warentausch notwendigen Rechtsgleichheit entspricht. Also dass Frauen zum Beispiel gleichberechtigte Subjekte sind, zumindest auf der Ebene des Geschäfts, ist schon in gewisser Hinsicht notwendig, wenn man Warentausch allgemein organisieren will. Und vor diesem Hintergrund, also dieser Modernisierung des Islam, möchte ich jetzt noch kurz auf Qutubs Werk eingehen. Zwar lässt sich konstatieren, dass Qutub in dem manifestartigen Text, also diesen Wegmarken, an keiner Stelle von seiner dezidiert islamischen Perspektive abwich. Jede Äußerung wird durch mindestens eine Koransure gestützt und die Ehrerbietungsformeln für Allah und Mohammed durchziehen den gesamten Text. Und doch ist Qutubs Ideologie postmodern in dem genauen Wortsinne, dass er das Programm einer Gegenmoderne auf der Basis der Moderne propagierte. Die absolute Wahrheit, die sich für Qutub als Wort Gottes im Koran niederschlägt, steht in keinem Widerspruch zur sprichwörtlichen postmodernen Willkür. Vielmehr ermächtigt die Berufung auf Allahs Willen jeden Gläubigen zur willkürlichen Umsetzung der göttlichen Anweisungen, gerade deshalb, weil der Islam, wie sein Name bereits sagt, auf Unterwerfung gründet. Das Recht des Stärkeren wird im Islam, anders als im Christentum, nicht zurückgenommen, sondern hypostasiert. Allah soll omnipotent sein und es ist an den Gläubigen, dies ständig zu demonstrieren. Zugleich aber ist diese Form der politischen Subjektivität vollkommen auf die Unterwerfung unter das von Allah bereitete Schicksal ausgerichtet. Menschliche Herrschaft gilt als blasphemisch und das führt beständig dazu, dass Menschen, die dem Griff nach der Herrschaft verdächtigt werden, ermordet werden, im Auftrag Allahs. Das kapitalistische Konkurrenzprinzip wird somit völlig entfesselt, indem die Gläubigen einander misstrauen und stets den Verrat wittern. Zugleich aber findet diese Entfesselung ihren Ausdruck in einer politisch-religiösen Gemeinschaft, der Umma, die darüber wacht, dass niemand Schwäche zeigt. Und zu dieser Schwäche gehört notwendig die Dekadenz, die schon so manchem islamischen Herrscher zum Verhängnis wurde, weil plötzlich Frömmler gegen ihn als Usurpatoren göttlicher Macht rutschen. Also es ist durchaus nicht ganz abwegig, die islamische Geschichte als eine Geschichte von Putschen und Gegenputschen, von Frömmlern gegen dekadente Herrscherhäuser zu lesen, die sich sozusagen angemaßt haben, menschliche Herrschaft auszuüben, anstatt Gottes Wille einfach zu verwalten und voranzutreiben. Und da muss sozusagen die menschliche Macht und der menschliche Herrscher immer gestürzt werden und Gottes eigentliche Macht wieder in sein Recht gesetzt werden. Und wie bei Derrida die Differenz und bei Heidegger das Sein die unfragliche Voraussetzung aller Existenz ist, so ist es Allah bei Qutub. Nun wäre es natürlich falsch, Sein und Allah einfach in eins zu setzen, denn damit leugnete man den Unterschied zwischen einer dezidiert unpolitischen Philosophie und einer politischen Theologie, die explizit darauf ausgerichtet ist, einen islamischen Weltstaat zu errichten, denn das will Qutub. Allerdings ist festzuhalten, dass die Differenz der Form den Inhalt nur bedingt betrifft. Selbstverständlich ist Qutubs politische Vision viel detaillierter ausstaffiert als die Heideggers, aber bereits die Orientierung Qutubs an den Bestimmungen des Korans und der Sunna, die sich auf eine vormoderne Gesellschaft beziehen, findet ihre Entsprechung in Heideggers Fixierung auf das vorsokratische Griechentum. Beide beziehen sich auf einen mythischen Ursprung, auf eine Zeit, in der die Seinsvergessenheit, arabisch Jahiliya, Unwissenheit, noch nicht geherrscht habe. Aufzurichten gilt es deshalb, die Hakimiyya Ilaha, die Gottesherrschaft, die bei Heidegger Eigentlichkeit heißt. Das Sein zum Tode nannte Qutub schlicht Ubudiyya, also Anbetung, oder auch ja, Ubudiyya, Anbetung. Bereits zu Beginn seines Buches hielt Qutub fest, Zitat, wenn wir auf die Quelle und das Fundament der neuen Lebensart blicken, wird es offensichtlich, dass die ganze Welt in die Jahiliyya, also die Uneigentlichkeit, eingetaucht ist, und all der wunderbare materielle Komfort und all die genialen Erfindungen vermögen nicht, diese Unwissenheit zu verringern. Diese Jahiliyya basiert auf der Rebellion gegen Allahs Herrschaft auf der Erde. Sie überträgt den Menschen eine der größten Eigenschaften Allahs, nämlich die Souveränität, und macht einige Menschen zu Herren über andere. Also genau das, was ich gerade in Bezug auf die islamische Geschichte gesagt habe. Die Menschen maßen sich an zu herrschen und das geht nicht, weil Gott ist der wahre Herrscher. Das kritisiert er. Und dann kommt noch der materielle Komfort, der die Leute dazu verführt, zu herrschen. Kutub unterschied also zwei gesellschaftliche Zustände, den der Unwissenheit, in dem die Menschen sich die Herrschaft anmaßen und ihr Leben auf materiellen Reichtum ausrichten, Jahiliya, Uneigentlichkeit, und dem, in dem Allah herrscht. Anschließend an diese Unterscheidung stellte er die für sein Werk zentrale Frage. Zitat: Wie ist es möglich, die Aufgabe des Wiederauflebens des Islam zu beginnen? Und seine Antwort lautete, Zitat: Es ist notwendig, dass es einige Pioniere geben muss, die sich mit Entschlossenheit aufmachen und auf dem Pfad bleiben und auf dem Weg bleiben und seine Aufgabe darin, der islamischen Avantgarde diesen Pfad bzw. Weg aufzuzeigen. Es ist, wie bei Heidegger, ein Vorlauf zu einer eigentlichen Existenz, die in der Verherrlichung des Todes mündet. In dem Kapitel Der Lebensweg des Islam führt Kutub aus, was er unter einer eigentlichen, also islamischen Existenz versteht. Zitat: Das unterscheidende charakteristische Merkmal einer muslimischen Gemeinschaft ist, in allen ihren Angelegenheiten basiert sie auf der Anbetung, auf dem Dienst allein an Allah. Eine Person, die nicht an die Einheit Allahs glaubt, dient nicht allein Allah und ist somit blasphemisch und dem Tode geweiht. Es ist demnach der Glaube an die Einheit Gottes und die daraus folgende Unterwerfung unter ein abstraktes Wesen, das charakteristisch für eine wahrhaft islamische Existenz kutubscher Prägung ist. Nun entbehrt der Begriff der Einheit Allahs, die in der Shahada, also dem Glaubensbekenntnis, von jedem Gläubigen stets bezeugt werden muss, jeden Vermittlungsgedankens, und Gott ist als reine Vorgänglichkeit gesetzt, so ähnlich dem Sein bei Heidegger oder Derridas Differenz. Das ermöglicht es auch, Kutubs Allah schlechthin mit Sein im Sinne Heideggers zu übersetzen, dem das Seiende, also die dingliche und menschliche Welt, als Geschicktes gegenübersteht. Man hat es hier mit exakt demselben ontologischen Konzept zu tun, wie Alex ja auch gerade schon gesagt hat. So wie Heidegger sagt, das Sein existiere nicht einfach, sondern sei allem Seinen immer schon vorgängig und wese es an, so sagt auch Kutub, dass Allah der Schöpfer alles Seinen ist, gleich aber selbst mehr und anderes ist als ein innerweltlich Existierendes. Der Scherif, den Alex zitiert hatte, sagt ja, das Anwesende Abwesende, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Allah als Schöpfer der Welt herrscht über die Menschen, die sich ihm total zu unterwerfen haben und, anders als im Christen- und Judentum, niemals zweifeln dürfen. Offenkundig wird das, also dieses Verbot des Zweifels, in der islamischen Version der Opferung oder Nichtopferung Isaaks. Ich weiß nicht, wie bibelfest ihr alle seid, also diese Opferung Isaaks ist ja, dass Abraham auf Geheiß Gottes den seinen Sohn Isaak auf den Berg schleppt und Gott ihm nämlich sagt, ja, ich will deinen Glauben prüfen, opfere deinen Sohn für mich. Abraham denkt sich, ja, scheiße, was mache ich jetzt? Das ist ja nicht so toll, Sohnopfer. Na gut, aber ich glaube an Gott, ich muss ihm mal treu bezeugen, nimmt den Isaak mit auf den Berg. Dazu noch ein Widder und sagt seinem Sohn natürlich nicht, dass er ihn opfern will, klar, sondern sagt, hier, den Widder opfern wir jetzt, komm, lass uns zusammen auf den Berg gehen. Und im letzten Augenblick sozusagen sagt Gott dann, ja, okay, ich glaube dir, du machst es, ich sehe, du würdest es tun und jetzt ist okay. Und das ist sozusagen das Ende des Menschenopfers eigentlich in der Bibel. Also die Abschaffung des Menschenopfers, die letzte Glaubensprüfung, wo Gott eben das von Abraham verlangt. Diese Geschichte gibt es auch im Koran. Da lautet sie aber ein bisschen anders. Da ist Isaak aus naheliegenden Gründen durch Ismail ersetzt, der sozusagen als Stammvater der Muslime gilt. Nicht Abraham mit seiner Verzweiflung, sondern dessen Sohn steht im Mittelpunkt der Geschichte. Denn anders als Isaak in der Bibel äußert sich Ismael selbst zu seiner bevorstehenden Opferung. Denn Abraham sagt ihm direkt, ich opfer dich jetzt. Und was macht der Ismael? Der haut nicht etwa ab, sondern, das sagt er, tu mein Vater, wie dir geheißen worden ist, und du wirst mich mit Allahs Willen ganz geduldig finden. Würde ich auch machen, wenn mir jemand sagt, dass er mich opfern will. Mach mal, Alter, geht schon klar. Es ist partout keine Grenze, kein Riss, kein Widerspruch zwischen Mensch und Gott auszumachen. Und entsprechend kommentiert der berühmt-berüchtigte Euro-Islamist, der immer so als Reformer im Westen gilt, Tarek Ramadan, diese Geschichte. Ramadan sagt, die Prüfung des Glaubens ist fern der tragischen Spannung, die der Geduld und der Hinnahme. Der islamische Glaube in den verschiedensten Spielarten entbehrt nicht nur das in der Bibel doch immer wiederkehrende Motiv des Zweifels, sondern diesem wird sogar der Kampf angesagt. Der Zweifel wird nämlich nicht als Ausdruck rationalen Urteils und Abwägens interpretiert oder gelobt, sondern auf böse Einflüsterungen Satans wird. Also das ist auch was, was man was sozusagen immer wiederkehrt. Was, es gibt ja die sogenannte Hajj, also die Fahrt nach Mekka, die jeder Muslim in seinem Leben einmal gemacht haben soll. Und habt ihr vielleicht mal im Fernsehen gesehen, diese Bilder, wenn da diese Strohpuppen hängen, also im Kölner Karneval sagt man Nubbel, das ist so, die haben so Strohpuppen, die dann verbrannt werden in Köln, aber in Mekka geht es ähnlich zu. Da wirft man aber Steine auf diese Strohpuppe, die sozusagen Satan symbolisiert oder darstellt. Und das bezieht sich auf diese Opferungsgeschichte mit Ismael, weil nämlich Satan dem Abraham die ganze Zeit ins Ohr flüstert, opfere ihn nicht, opfere ihn nicht, opfere ihn nicht. Und Abraham widersteht ihm und widersteht diesem Satan, der die ganze Zeit sagt, er soll seinen Sohn nicht opfern. Und dafür wird er sozusagen immer bei der Hatsch symbolisch gesteinigt. Und man kennt das vielleicht von Antifa-Demos, wenn man Steine wirft und da hinten andere Antifas sind, hinter der Strohpuppe quasi. Naja, kriegen das dann einfach nicht. Deswegen gibt es immer so ein paar Tote und Verletzte dabei. Naja, das war nur so ein kleiner Exkurs dazu. Also, genau, also der Zweifel wird eben mit bösen Einflüsterungen Satans gleichgesetzt, denen man widerstehen muss. So gilt Qutb wie auch seinem Nachfolger Ramadan, der Zweifel an Gottes Existenz und Einheit, der aus der Geschiedenheit zwischen Gott und dem Menschen in Christen und Judentum erwachse, als Kern der Jahiliya. Tariq Ramadan nochmal, Zitat, der Zweifel ist ein steter Begleiter, der bald die Vorsicht, bald die Untätigkeit rechtfertigt. Die moderne westliche Welt ist eine Welt ohne Gott. So lässt sie dem Einzelnen die Wahl, seinen Weg zu finden, skandalös, nicht selten zum Preis schmerzhafter innerer Brüche. Wenn sie denn nicht zur Gleichgültigkeit bornierter und manchmal auch sinnentleerter Vergnügungen treibt. Soweit Tariq Ramadan. Der Einzelne kann tun und lassen, was er will, aber er darf es nicht. Weil Gottes Wille immer in ihm wirksam ist, ist jede Zuwiderhandlung eine bewusst vollzogene blasphemische Tat, die von den Gläubigen geahndet werden muss. Der Mensch verfehlt den Sinn seiner Existenz, wenn er das, was Gott ihm aufgetragen hat, ignoriert und wird am Tage des jüngsten Gerichts bestraft. Oder im vorauseilenden Gehorsam durch die Ansar al-Islam, die Helfer des Islam, Es bedarf laut Qutb dieser Avantgarde, die die Menschen wieder auf den richtigen Weg weg von der Seinsvergessenheit oder Jahiliya führt. Worin besteht denn dieser Pfad? Qutb greift eine Geschichte aus dem Koran auf, eine weitere, in der einige Leute, also so eine kleine Menge von Leuten, wegen ihres Glaubens an Allah hingerichtet werden, also Märtyrer. Und Qutb greift die Geschichte auf, um seinen Standpunkt zu erläutern. Zitat, Qutb, die Geschichte samt ihrer Einleitung, Beschreibungen, Bemerkungen und Moral, wie sie im Koran berichtet wird, zeigt einige tiefgründige Wahrheiten hinsichtlich der Natur des Rufes zu Allah, der Reaktion der Menschen auf diesen Ruf und bezüglich der Konsequenzen, die in dem weiten Betätigungsfeld dieses Rufes möglich sind. Das Feld, dessen Weite die ganze Welt, dieses Leben und das Leben im Jenseits erfasst. Der Koran zeigt den Gläubigen durch diese Geschichte den Weg, der vor ihnen liegt und bereitet sie vor, um alles, was kommen mag und ihnen bis dahin unbekannt ist, mit der Erlaubnis des allweisen Schöpfers und mit innerer Stärke und Tapferkeit anzunehmen. Also wieder, mach mal. Also man muss sich vergegenwärtigen, der redet hier über Leute, die gerade ermordet werden, getötet werden. Denn vorbildlich sei, dass die Gläubigen trotz Folter und Mord standhaft geblieben. Aber das kennt man natürlich, diesen Märtyrergedanken, auch aus anderen Religionen, aus dem Christentum, aus dem Judentum, da gibt es natürlich auch Märtyrer. Anders aber als etwa im Judentum, wo die Kiddush Hashem, die Heiligung des Namens, der Märtyrertod, bedeutet, der Sünde der Gottesverleugnung zu widerstehen und die immer auch umstritten war, weil das Verbot des Selbstmordes durchaus auf einer Stufe mit dem der Apostasie anzusiedeln ist, steht für Qutb der Tod selbst im Fokus. Zitat, der Glaube triumphierte über das Leben. Die Folterandrohung erschütterte sie nicht, sie widerriefen niemals ihre Überzeugung und deshalb brannten sie im Feuer bis zum Tode. In Wahrheit wurden ihre Herzen von dieser Anbetung des Lebens befreit. Weder die Liebe zum Leben noch die Angst eines qualvollen Todes konnte sie gefügig machen, um Schande zu akzeptieren. Sie befreiten sich selbst von dieser Erde und allen ihren Verlockungen durch einen erhabenen Glauben über das Leben triumphierend. Es erinnert mich zufällig an das Al-Qaida-Motto, sie lieben das Leben, wir lieben den Tod. An dieser Stelle wird deutlich, wie sich das jüdische, noch durchaus instrumentelle Verhältnis zum Märtyrertod, nämlich lieber sterben als abzuschwören, in ein Sterben um seiner selbst willen verwandelt. Sterben, um nicht mehr zu leben. Das Diesseits wird als eigentliche Qual empfunden, der Tod dagegen als Erlösung oder, um es mit Heidegger zu sagen, als Ganzwerdung, insofern der Märtyrer in Gott zurückkehrt oder ins Paradies, wo dann die 73-jährige Jungfrau wartet oder so ähnlich. Noch deutlicher wird die Todesverherrlichung an Kutubs Propagierung des Dschihad. Der Dschihad sei die aktivistische Form des Märtyrertodes und insofern sogar noch ehrenvoller als das stoische Erleiden der Marter. Nicht mehr wird das Standhaftsein selbst geehrt, das für jede monotheistische Religion fundamental und mit ihrem Wahrheitsanspruch verbunden ist, sondern das freiwillige Vorlaufen in den Tod ist unmittelbar eins mit der Aufrichtigkeit des Gläubigen. Zitat nochmal Said Qutb: Ein Muslim kämpft mit seinem Reichtum und seiner eigenen Person auf dem Weg Allahs um dieser Werte willen, in der kein persönlicher Gewinn noch Gier ein Motiv für ihn ist. Deshalb seien die Entsagung allen Lebens und der Kampf gegen das Triebleben am Nafs die Grundvoraussetzungen, um Dschihadist werden zu können. Zitat nochmal Qutb, nachdem ich einen Schluck getrunken habe. Hab's auch gleich. Also Qutb: Bevor ein Muslim in das Schlachtfeld tritt, hat er bereits eine große Schlacht innerhalb seiner selbst gegen den Satan geführt, den Einflüsterer, gegen seine eigenen Begierden und Ambitionen, persönlichen Interessen und Neigungen, gegen die Interessen seiner Familie und seiner Nation, gegen alle Werte, die außerhalb der Werte sind, die der Islam bringt, gegen jedes Hindernis, das sich in den Weg der Anbetung Allahs und die Ausführung der göttlichen Autorität auf Erden stellt und für den Entzug dieser Autorität aus den Händen der Usurpatoren und für die Rückkehr derselben zu Allah. Rückkehr zu Allah. Nicht zufällig stößt man genau dann, wenn es bei Qutb um den Dschihad geht, wieder auf jenen Todestrieb, wie er schon in Heideggers Seinsentwurf zutage trat. Beide fordern die Rückkehr, also die Entspannung, die Harmonie, die nur durch die Überwindung des gesellschaftlichen Grundwiderspruchs zwischen Realitäts- und Lustprinzip zu haben ist. Sie fordern die Härte des Gläubigen, der aber nicht, wie es Freud als Bedingung jeder Zivilisation formuliert hat, was man auch sozusagen kritisieren kann. Sie fordern aber nicht, dass der Gläubige das Lustprinzip dem Realitätsprinzip unterwirft, sondern dass er dem Realitätsprinzip, das auf die Erhaltung des Lebens gerichtet ist, also diese Ich-Triebe, diese Gegentriebe, dass er diesem Realitätsprinzip selbst entsagt, also gegen alle persönlichen Interessen, Neigungen, die der Familie, der Nation, dass er gegen all diese Begierden und konkreten Bedürfnisse handelt. Das ist nicht dadurch zu erreichen, dass man einfach apathisch auf dem Sofa sitzt, sondern nur durch die Entfesselung der destruktiven Triebenergien, die eben, wie schon erwähnt, auf die Wiederherstellung eines früheren Zustandes, letztlich auf den Tod abzielen. Dass diese hemmungslose Aggression nach innen, die Qutb ausführlich beschreibt und die bei Heidegger Selbstaufgabe heißt, sich in der Folge gewalttätig nach außen wenden muss, hat Freud zur Genüge gezeigt. Denn die absolute Ausmerzung des Ich, die beide anstreben und womit sie zugleich die Dynamik des Todestriebes vollends entfesseln, kann niemals gelingen. Das ständige Scheitern an der selbstgestellten Aufgabe, die eigene Vernunft auszuschalten, was bekanntlich nicht geht. Sie kommt immer wieder und meldet sich, also der Satan kommt immer wieder und spricht über die Schulter und sagt, tu es nicht oder so. Und das ständige Scheitern an dieser Aufgabe, die eigene Vernunft auszuschalten, führt nicht nur zu einer immer hemmungslosen Selbstzurichtung, sondern auch dazu, äußere Mächte für dieses Scheitern verantwortlich zu machen. Mit anderen Worten, die Entfesselung des Todestriebes funktioniert nicht ohne den Antisemitismus. Der Hass auf die Juden ist dem Telos der Rückkehr, das sowohl Heidegger als auch Qutb predigen, notwendig eingeschrieben. Also Heideggers Antisemitismus ist mittlerweile ja ausgiebig untersucht, da bestehen, glaube ich, keine Zweifel mehr, außer von denen, die es nicht wahrhaben wollen. Er hat ja richtige Rassenlehre-Seminare da gemacht in den 30ern und so. Und für Qutb geht eigentlich Ähnliches, dass man über den Antisemitismus von Qutb auch sehr viel geforscht wurde schon. Aber eigentlich bezieht sich die Forschung über Qutbs Antisemitismus immer nur auf dessen Hetzschrift Unser Kampf mit den Juden von 1950, wo es richtig zur Sache geht, aber nie auf das Hauptwerk Wegmarken, aus dem ich jetzt die ganze Zeit zitiert habe, was sozusagen für die Rezeption Qutbs sehr viel wichtiger ist, weil es viel weiter verbreitet ist. Und tatsächlich äußert Qutb sich in den Wegmarken scheinbar gemäßigter. So verwendet er nur selten das arabische Wort Yahud für Jude, sondern spricht stattdessen augenzwinkert von den Banu Qurayza. Das war einer der jüdischen Stämme aus Medina, die Mohammed abschlachten bzw. versklaven ließ, weil sie sich nicht zum Islam bekehren lassen wollten. Doch viel entscheidender ist, dass Qutb gar nicht explizit machen muss, wen er als Feind der Muslime im Sinn hat. Die Andeutung, auch von Heidegger bekannt, ist ein sehr viel wirksameres Mittel. Die Verschwörungstheorie, die schon deshalb per se antijüdisch aufgeladen ist, weil die Juden im Koran als verschwörerische Gruppe identifiziert werden, ist ein notwendiger Bestandteil von Kutubs Theorie. Denn die Befreiung, der er sich widmet und die seiner Ansicht nach das Wesen des Islam kennzeichnet, richtet sich gegen eine hinterhältige Gruppe von Usurpatoren, die mit Satan im Bunde sind. Kutub ist der festen Überzeugung, dass, Zitat, in dem Leben auf dieser Welt eine Gruppe von Menschen von einer anderen kontrolliert wird, sodass die Erde von Verdorbenheit gesäubert werden kann. Jene Mächte gelten es dementsprechend zu, Zitat, vernichten. Ich komme zum Schluss, letzter Abschnitt. Die Befreiung, die sowohl Heidegger als auch Kutub fordert, ist eine universelle Befreiung von allem, was an Glück gemahnt. Nach innen wird die geistig-militärische Zurichtung des Einzelnen propagiert, nach außen der Krieg gegen die prospektiven Profiteure der Seinsvergessenheit, die Juden. Ob nun bewusst oder nicht, Zufall ist die Übereinstimmung von beider Denken jedenfalls nicht. Was sie blind zusammenführte, ist die Affirmation des Kollapses der westlichen Zivilisation, die in Auschwitz ihren radikalsten Ausdruck fand. Wie Heidegger bezog sich auch Kutub nur wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht direkt auf die Vernichtung der europäischen Juden. Also Heidegger hat sozusagen nur so verharmlosende Formulierungen gewählt und hat dann gesagt, naja, die Vernichtung der Juden ist ähnlich wie, was war es mit dem?
Industrialisierte Landwirtschaft.
Genau, wie industrialisierte Landwirtschaft. Und Heidegger und Kutub hat sich sozusagen auch nicht direkt dazu geäußert in dieser Schrift. Aber die Werf, mit der ausgerechnet diejenigen Mächte, die die Welt vom nationalsozialistischen Grauen befreit haben, attackierte, verweist darauf, dass die Niederlage der Nazis, die nur dazu anstachelte, umso heftiger am Untergang des Westens und Lothar Behme allen voran der Juden zu werkeln. Der Volksmund drückt in der von Nietzsche stammenden Bauernweisheit, die Alex auch schon zitiert hat, was fällt, das soll man stoßen, exakt den Antrieb postmodernen Denkens aus, nämlich die freiwillige Bejahung der barbarischen Tendenz des Kapitals und ihre Reproduktion im Kopf des Theoretikers. Doch dieses intellektuelle Vorlaufen drängt zur Praxis. Und so erklärt es sich ganz leicht, warum Heidegger 1933 das Rektorat der Freiburger Universität übernahm und Kutub islamistischer Aktivist der Muslimbruderschaft wurde. Danke.